So, liebe Freunde an den Bluetooth-Geräten da draußen. Tour of Us ist wieder am Start. Kaum so viel gesehen haben wir uns ja lange nicht mehr wie jetzt.
In rasender, immer nur für Arbeit.
In rasender Abfolge. Ist das Arbeit für dich?
Klar.
Ehrlich?
Klar. Nee, also alles, was ich gerade an politischem Engagement mache, fühlt sich nach Arbeit an.
Also für mich fühlt sich weder als politisches Engagement an, noch als Arbeit, sondern als Zeit mit meiner Tochter, mit meiner Lieblingstochter.
Das finde ich schön. Süß. Aber ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal auch einfach nur zum Tischtennis spielen oder Schwimmen treffen.
Das ist dann für mich unbedingt auch natürlich. Oder wenn wir uns gemeinsam um dein Kind kümmern, was mir auch mittlerweile eine Riesenfreude macht, als Opa sozusagen.
Da muss ich auch sagen, das hast du wirklich, also du hast es ja schwer gehabt am Anfang mit dir, aber jetzt bei dem letzten Treffen, muss ich sagen, das war schon sehr schön, wie ich euch habe lachen hören und so. Da wollte ich dich auch fragen, fällt dir das eigentlich schwer? Weil man beschäftigt sich ja mit so einem Kind dann auch einfach viel auf Kinderebene. Ne? Es ist viel Wiederholung, du musst immer wieder was machen, du musst irgendwas Einfaches, einfache Sprache benutzen. Hattest du das Gefühl, es war irgendwann langweilig oder schwer, dann so auf diese Ebene zu gehen?
Naja, wenn man überlegt, dass es jetzt über 30 Jahre her ist, dass ich mit so einem kleinen Kind unterwegs war oder bin, damals mit deiner Mutter, ja, es hat sich ja auch unglaublich viel verändert. Ja. Aber was sich nicht verändert hat, ist, glaube ich, der Umgang. Und das hat man oder man hat es nicht. Und ich glaube, sobald man in die Vater- oder in deinem Fall in die Mutterrolle kommt, dann hat man es und lernt es auch sehr schnell. Und für mich schon am Anfang ein bisschen komisch, weil ja, da ist ja doch ein fremder Mensch, ja, erstmal so, abgesehen, dass es mein Enkelkind ist, aber man muss warm werden. Das geht mir mit anderen Menschen auch so, man muss warm werden.
Genauso machen wir das heute mit unserem Gast auch.
In dem Fall spüre ich natürlich auch das krausche Blut in Ronja und die hat, glaube ich, schnell erkannt, wer da in ihrer Nähe ist. Und
wenn du mit krauschem Blut die Dominanz meinst, die tyrannische Art teilweise, dann ja.
Ich freue mich auf jeden Fall, da mit ihr und mit dir natürlich noch viel Zeit zu verbringen. Ja, nun sind wir wieder am Start, haben ja den letzten Podcast mit Steffen Quasebart, haben wir doch sehr viel Zeit verbracht, aber ich glaube, es war auch ganz gut, dass man sich die Zeit mal genommen hat. Ohne unsere Zuhörer, die hatten ja auch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, zu beeinflussen. Was war dein Fazit?
Mein Fazit war, dass es schon auch immer eine Herausforderung ist, mit Menschen zu sprechen, die natürlich einer Partei schon angehören. Also ich glaube, wahrscheinlich haben die auch eine Klausel drin stehen, dass die sich ja gar nicht so kritisch äußern dürfen. Was sicherlich jetzt, also bei dem Herrn Hollitzer heute, erwarte ich mir, dass er wahrscheinlich ein komplexeres Bild aufmacht über Parteien, die zur Wahl stehen bei der Landtagswahl. Aber trotzdem fand ich es sehr interessant, was er gesagt hat, und kann auch bei vielen Sachen nachvollziehen, woher er da kommt und was ihn da beeinflusst hat. Aber ja, ich würde das gar nicht so sehr zu sehr in eine Schublade packen oder zu sehr werten. Aber ja, ich kann nicht sagen, dass ich überzeugt bin vom Bündnis.
Man merkt auch, dass er, das ist vielleicht auch ganz gut, so noch kein Politprofi ist, gell? Ja. Da wirkt noch
das
viel.
Das macht es ja sympathisch dann wieder.
Also Unsicherheit ist jetzt, glaube ich, das falsche Wort, weil wenn man ihn hört, er kann das natürlich sprachlich alles ausgleichen, ja. Aber inhaltlich habe ich auch ein paar Sachen, weiß ich nicht vermisst, aber es ist, glaube ich, auch unglaublich schwer, weil diese Partei ist ja so frisch auf dem Markt und ich glaube, die wissen selber nicht ganz genau, was passiert. Aber das war übrigens so, schon so oft, ja, auch als die Linken jetzt dann gewonnen haben, wusste man auch nicht genau, wer da jetzt das machen soll, wer die Ministerposten machen soll. Das ist ja übrigens auch, dass man könnte sagen, das Problem der AfD, dass sie ja so viel Kreistage und so viel Landtage bestücken mussten mit Menschen, die sie eigentlich gar nicht hatten, sozusagen. Und dann, keine Ahnung, dann Franz Schuster da als Hausmeister hingeschickt haben und so weiter, weil sie gar nicht das Personal dazu hatten. Und ich glaube, ich stelle es mir auch schwer vor, wenn man dann sofort jetzt in die Regierungsverantwortung kommt und dann noch einen Koalitionspartner, weil den werden sie ja haben müssen, mindestens einen, vielleicht sogar zwei haben müssen. Und wir sehen ja gerade in der Bundesregierung, wie schwierig das ist, da Beschlüsse zu fassen und sich einig zu werden. Aber das ist ja übrigens auch die große Frage, die sich immer wieder stellt beim Bezug auf der AfD. Ich habe das immer so gehört, dass viele gesagt haben, naja, im Bundesverband gibt es keine Zusammenarbeit mit der AfD. Aber im regionalen, kommunalen Bereich muss es doch den geben. Und wir hatten neulich eine Diskussion, dass gesagt wurde, wenn die AfD im Kreistag, im Stadtrat sagt, der Himmel ist blau und wir müssen jetzt abstimmen darüber, ob der Himmel blau ist und wir sagen, wir stimmen gegen die AfD, dann ist es ja Humbug eigentlich. Weil wenn inhaltlich die Sachen stimmen, ist es mir jetzt eigentlich auch egal, ob es von der AfD kommt, Weil wenn sie Sinn machen, sollte man sich doch zusammentun. Und da ist es wahrscheinlich im kommunalen Bereich leichter als im Land oder im Bund.
Also das, was du gerade als Beispiel beschreibst, ist natürlich ein Fakt, den du rausstellst. Jetzt schaut hier die Katze durchs Fenster. Also der Fakt, der Himmel ist blau, dem wieder zu widersprechen, ist natürlich schwierig. Wenn die AfD sich aber hinstellt und sagt, kostenloses Essen für alle Kita-Kinder beispielsweise, ist das natürlich auch ein Vorschlag, der von anderen Parteien gemacht wird und der prinzipiell objektiv gut ist. Man muss sich aber, und da kenne ich mich zu wenig aus in politischen Hinterzimmergesprächen, natürlich immer bewusst machen. Ich erinnere mich, oder erinnerst du dich noch an die Kemmerich-Wahl, als Kemmerich mit den Stimmen der AfD eigentlich als Ministerpräsident gewonnen hat und dann aber auch Gott sei Dank nicht Ministerpräsident geblieben ist, was ja an sich vom Prozedere her absolut
Tja.
legitim war eigentlich. Aber man muss sich dabei bewusst machen, dass wenn man die Stimmen der AfD nutzt, dass natürlich politisch auch immer ein Geben und Nehmen ist. Und wenn du einmal da anfängst und mit ihnen gemeinsame Sachen machst oder dich zusammenschließt, dann musst du auch damit rechnen, dass dir dann ja die Suppe da abgesalzen
Definitiv.
werden kann.
Aber ich sage es mal, als Bürger erwarte ich auch einfach, dass man auch doch mehr auf den Inhalt schaut als auf den Absender. Ja, also aus meiner Sicht war am Beispiel AfD nicht alles, was von der AfD kommt, muss ich sofort verteufeln, weil es von der AfD kommt. Ja,
Was
also
ist mit ich pauschalisiere jetzt
es ist
vielleicht
ich,
etwas oder bin etwas abstrakt, aber den guten alten Satz, es war nicht alles schlecht in der DDR, den kennst du, und noch schlimmer, ja, Hitler hat doch auch die Autobahn gebaut. Per se
genau.
nichts Schlimmes an der Autobahn.
Ja.
Und im Dritten Reich, zur
Ja.
Nazizeit, ist auch Naturschutz sehr groß geworden übrigens. Aber per se bin ich total für Naturschutz, aber nicht unter Nazis. Und
Naja,
genau darum geht es ja dabei,
aber
wenn man
dann muss
sagt, die
man,
AfD nicht unterstützen, egal bei
aber
was.
richtig, aber in dem Fall muss man dann auch in die Tiefe gehen und man weiß ja auch mittlerweile, dass die Autobahnen der Nazis vorwiegend in Richtung Osten gelaufen sind und die haben nur einem Zweck gedient, das war die Panzer Richtung Osten zu bringen, so gut und so schnell wie möglich. Und das hat also nichts mit Naturschutz zu tun und nichts mit Mobilität zu tun, sondern doch Mobilität nur in Richtung, dass ich schnell kriegsfähig bin. So. Wir wollen aber jetzt schnell den Herrn Hollitzer anrufen,
Ja, bitte.
weil wir mit ihm verabredet sind und der ja auch nur begrenzt Zeit hat, was ja auch nachvollziehbar ist, der Chefredakteur der Thüringer Allgemein. Das habe ich ja auch schon mal so dargestellt und wir wollen mal gucken, ob das jetzt auch gleich so funktioniert.
Wir sind gespannt, wo wir ihn erwischen. Ist schon laut?
Hallihallo.
Hallo.
Wen haben wir denn am Apparat?
Jan Hollitzer, hallo.
Das trifft sich gut, das trifft sich gut, Jan,
Hallo, Herr Hollitzer.
weil genau dich wollten wir
Hallo.
auch haben. Wir sagen herzlich willkommen im Podcast Two of Us. Jan, wir zwei kennen uns schon ein bisschen und ich habe aber ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, wir kennen uns durch den Sport. Du hattest doch schon mal so ein bisschen eine sportliche Ambition, oder wie war das?
Ich habe früher Radsport gemacht, war hier am
Richtig.
Sportgymnasium in Erfurt, genau.
Genau. Du warst
Dann parallel
Straßenradfahrer, gell?
Sport, Straßenradfahrer, genau.
Okay,
Genau.
wie lange hast du das gemacht?
Bis zu meinem 22. Lebensjahr, bis die U23 Bundesliga zu Ende war. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie weit kann ich tatsächlich kommen und was soll mal später aus mir werden? Und habe mich dann dafür entschieden, das aufzugeben. Es ist doch sehr umfang oder sehr zeitintensiv, Radsport zu betreiben.
Hast du?
Bei an die 25.000 Kilometer im Jahr, da fällt es schwer, daneben her noch irgendwie was anderes aufzubauen und da habe ich mich dann dazu entschieden, seriös zu werden und zu studieren.
Du warst ein unseriöser Radfahrer. Warst du unter Jens Lang oder wer hat dich trainiert? Weißt du das noch, oder?
Auch, genau.
Auch,
Auch jetzt.
okay.
Ja.
Gut. Ja, aber jetzt möchte ich erstmal meine Tochter, die kann sich selber vorstellen. Also wie gesagt, Tour of Ast, wir haben immer gesagt, ein Zwei-Generationen-Podcast. In der Familie Krause wird über mehrere Generationen schon viel diskutiert, an den Weihnachts-Ostertischen und so weiter. Und wir haben uns dann gedacht, hat auch mit Corona zu tun gehabt. Ich habe ja eine Talkshow und haben dann gedacht, wir wollen uns mal mit dem Podcast unterhalten und wollen mal versuchen, die beiden Ansichten der beiden Generationen, ich die Boomer-Generation und Caroline die andere Generation, uns
Die
dazu,
Millennials.
die Millennials, genau. Vielleicht, Caroline, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen.
Ja, ich kann mich kurz vorstellen. Ich bin Caroline Rommeis inzwischen, bin verheiratet und der Krause-Linie so ein bisschen untreu geworden. Ich arbeite beim Kika, bin also auch so ein bisschen aus der Medienrichtung, freue mich heute auch mit Ihnen, Herr Hollitzer, so ein bisschen darüber zu sprechen. Und ja, ich freue mich auch hier mit meinem Papa den Podcast zu machen. Das ist immer so seine Art, mit mir Zeit zu verbringen.
Okay. So, Jan, erstmal schön, dass du ein bisschen Zeit für uns gefunden hast. Der Ursprung dieser Folge des Podcasts ist natürlich, und das hat meine Tochter auch ein bisschen forciert, natürlich die anstehenden Wahlen am 1. September. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dich das nicht nur als Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen, sondern auch privat wahrscheinlich stark interessiert. Wie geht es nach dem 1. September in Thüringen weiter? Kann man das eigentlich trennen, den Medienmann Hollitzer, Thüringer Allgemeine, Funke Gruppe und den Privatmann, oder ist das identisch?
Na, identisch bin ich, also ich bin ja auch irgendwie normaler Mensch, ne? Also,
Davon gehe ich aus, ja.
ja, also natürlich habe ich diese Position, die ein bisschen exponiert ist, als Chefredakteur und trage damit auch viel Verantwortung. Aber natürlich das, was wir uns auf den Titel schreiben, unabhängig, frei, überparteiisch, das gilt natürlich auch für unsere Berichterstattung. Andererseits bin ich natürlich auch ein ganz normaler Bürger dieses Landes, der die Entwicklung genauso interessiert verfolgt wie alle anderen auch. Nur ich habe eben die Möglichkeit, mit der Redaktion gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen darüber zu berichten, ne? In neutraler Art und Weise, sodass man sich eine Meinung bilden kann, ohne dass wir den Leuten aber sagen, was sie zu meinen haben.
Okay. Aber die Thüringer Allgemeine ist ja, ich bin übrigens auch noch Abonnent, weil ich noch ein bisschen, weil ich ein Boomer bin sozusagen und einfach noch das Geräusch des Blätterns der Zeitung einfach noch brauche und auch einfach da reinschaue. Aber die Auflage hat sich ja vermindert. Ihr habt aber auch eine digitale Ausgabe. Wie siehst du die Zukunft der, ich sag noch mal, der händischen Zeitung?
Also dieses Phänomen der sinkenden Auflage, das haben wir ja in Thüringen nicht exklusiv. Also alle Verlage deutschlandweit und auch in vielen anderen Ländern, bis auf China, in den Boomstädten dort gibt es Riesenauflagen, sinken die Auflagen, weil das Geschäftsmodell einfach auch wegrennt. Also die Kosten, die sind zum Teil eben nicht mehr zu tragen für Zustellung, also für die Logistik, für Druck, für Papier. Und gleichzeitig ändern sich auch die Nutzungsgewohnheiten der Menschen, ne? Wir konkurrieren als Medienunternehmen in der Zeit, also mit der Zeitung und mit den digitalen Medien. Wir sind ja selbst auch in den digitalen Medien. Man muss dazu sagen, zusammengenommen erreichen wir viel mehr Menschen als jemals zuvor, wenn man jetzt gedruckte Auflage und Digitalauflage zusammennimmt, oder auch andere Kanäle wie soziale Netzwerke. Es wird für uns auch die große Herausforderung sein, weiter unabhängigen Journalismus anbieten zu können, basierend auf einem digitalen Geschäftsmodell. In dieser Transformationsphase befinden wir uns gerade. Und wir peilen so 2030 ungefähr, vielleicht ein bisschen später an, dann, oder ein bisschen eher, man weiß ja nie, was passiert. Wenn eine Mindestlohnsteigerung dazu kommt, dann verschärft sich die ganze Situation. An, dass Print quasi nur noch eine Option ist für uns als Einnahmequelle. Heißt nicht, dass wir Print abschaffen wollen, aber wir wollen einen Verlag bezahlen, der sich rein aus digitalen Erlösen finanziert.
Das ist natürlich ein großes Vorhaben, Herr Hollitzer. Ich sehe da Parallelen zu uns beim Kika und allgemein bei den Öffentlich-Rechtlichen. Da gibt es auch immer die große Debatte zwischen analogem Fernsehen und digital. Wie wird das bei Ihnen im Haus so aufgenommen, dieser Wandel? Also gehen da alle mit oder haben Sie das Gefühl, das ist schon auch noch eine Herausforderung, ein schwieriger Weg, den die TA dazu zu gehen hat oder zu gehen hatte?
Also wir sind mittendrin. Das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Und wenn man sich vorstellt, viele Kolleginnen und Kollegen sind zum Teil jahrzehntelang printsozialisiert. Das ist ein Befund, das ist kein Vorwurf. Sich dann zu verändern und auf neue Dinge einzustellen. Man muss sich vorstellen, in so einem 24-seitigen Zeitungsprodukt habe ich Hardy und dich jeden Tag davon zu überzeugen, dass die Investition in so ein Abo richtig ist. Auf 24 Seiten. Und gleich mehr noch Chancen über 1, 2, 3 exklusive, exzellente, informative oder Ratgeberstücke, dich davon zu überzeugen, ja, die Investition war richtig. Und diese Chancen habe ich im Netz nicht. So ungefähr 70, 80% unserer Nutzer kommen direkt auf die Internetseite, auf einen Artikel, also nicht auf die Startseite. Kein Direct Traffic. Das heißt, ich muss mit diesem, also im Digitalen ist es viel brutaler, was Qualitätsansprüche angeht. Kommt jetzt jemand über Facebook oder Google auf einen Artikel bei uns, muss der sitzen. Sonst geht er mit einem negativen Nutzungserlebnis raus und kommt vielleicht nicht wieder oder verlängert sein Abo nicht, wenn er enttäuscht ist. Das heißt, als Redakteur muss ich mir bei jedem Artikel die Frage stellen, zahle das hier auf ein Reichweitenziel ein, auf ein Abo-Ziel. Ist es so exzellent aufbereitet nach unseren journalistischen Kriterien, dass ich vielleicht selbst bereit wäre, dafür Geld zu bezahlen? Und das ist ein großer Veränderungsprozess, der in den Köpfen stattfinden muss und natürlich auch für den einen oder anderen Transformationsschmerz sorgt.
Ist das ein Unterschied im Feedback der Printmedien und der digitalen Medien? Kriegt ihr ein Feedback über E-Mails, was die Leser so wie ich dann geben? Oder ist das gar nicht mehr, wird das gar nicht mehr gemacht? Oder gibt es digitalen Feedback, dass ihr das vergleichen könnt?
Also wir haben natürlich sehr, sehr viele Daten, die wir auswerten können. Also wir reden hier von dateninformiertem Journalismus. Das heißt, wir schauen uns an, was die Leser lesen, schreiben aber jetzt nicht nur dem Leser irgendwie nach dem Mund, sondern interpretieren die Zahlen dahingehend, wenn wir davon ausgehen, dieses Thema müsste ja eigentlich viele Menschen interessieren, aber er wird wenig gelesen, der Beitrag, dann haben wir vielleicht in der Aufbereitung einen Fehler gemacht. Die Zeile war nicht gut oder der Teaser war nicht gut oder das Bild war schlecht oder ganz egal, das Format war verkehrt. Also Interview, Reportage, Bericht, alles, was es da so gibt. Und gleichzeitig schauen wir uns an sogenannte Nutzungsbedürfnisse. Was wir festgestellt haben, wir machen einfach zu viele Nachrichten. Wir machen aber zu wenige emotionale Stücke oder Erklärstücke. Und das sind dann gute Hebel, an denen wir ansetzen, quasi Nutzungsbedürfnisse befriedigen, sogenannte User Needs. Und dadurch haben wir tatsächlich schöne Erfolge jetzt schon, was unser Digitalgeschäft angeht. Und natürlich kriegen wir Leserbriefe und das, was du jetzt meintest, und wir kriegen noch ein paar Mails und wir kriegen auf sozialen Netzwerken in den Kommentaren natürlich Rückmeldungen. Das findet statt, ja.
Ich finde das gerade richtig spannend, was Sie erzählen, Herr Hollitzer. Es ist genau das, was ich auf Arbeit auch erlebe. Und die emotionalen Geschichten ziehen natürlich mehr. Wir leben in Zeiten von TikTok und Reels, wo wir auch sagen, die ersten 2 Sekunden müssen eigentlich, die müssen sitzen, die müssen sofort ziehen. Und wenn wir uns wahrscheinlich gleich auch mit dem Thema AfD und Populismus beschäftigen, dann werden wir feststellen, dass das eben etwas ist, was diese Partei ja sehr gut kann und macht, weil sie einfach die Themen leicht bedient und leicht erklärt und die Leute damit schnell reinzieht, weil sie eben die Geschichte ja so verdreht, wie es eben dann schön klingt. Aber das soll ja eigentlich Journalismus gerade nicht machen. Und Sie haben eben davon gesprochen, dass Sie ja auch qualitativen Journalismus weitermachen wollen. Wie bringen Sie das denn zusammen, wenn Sie jetzt auf der einen Seite haben, okay, es gibt diese neue Entwicklung, es gibt die neuen Medien, wir müssen die Reichweiten bedienen und kriegen? Aber gleichzeitig wollen wir ja auch nicht an Qualität einbüßen beim Journalismus.
Ich habe es ja gerade versucht zu erklären, dass der Qualitätsanspruch im Netz eigentlich noch viel brutaler ist als in einer Zeitung, wo sich mal eine schlechte Geschichte überblättert. Ne, sage ich mal. Dann geht man halt auf die nächste Seite. Und das passiert halt im Netz nicht, dass die Nutzer dann sagen, okay, ich klicke jetzt hier nochmal ein bisschen durch, vielleicht hat thüringerallgemeine.de irgendwo anders was für mich versteckt, was ich jetzt super finde. Die Zeit nimmt sich einfach keiner. Wir wollen natürlich bei dieser Qualität bleiben. Also wir als Verlag versuchen auch neue Geschäftsfelder zu entwickeln und auszubauen oder Geschäftsfelder auszubauen, um Journalismus finanzieren zu können. So eine gewisse Diversifizierung des Geschäftsmodells. Streaming zum Beispiel, ne, dieses Fußball-Streaming, was wir anbieten, ist so eine neue Geschichte, die dazugekommen ist. Und so werden wir sukzessive andere Dinge auch noch entwickeln, die uns zu einem digitalen Geschäftsmodell oder digitalen Geschäftsmodell beitragen und wir davon eben gewährleisten können, dass wir unserer ja, demokratierelevanten Funktion, unabhängigen Journalismus zu liefern, weiter treu bleiben können. Dass das nicht einfach ist, das ist gar nicht einfach.
Für mich geht unabhängiger Journalismus, der natürlich auch auf Fakten dann fußt, ich denke dann manchmal, das geht ja nicht so gut einher mit den emotionalen Geschichten, von denen Sie eben sprachen. Also darauf wollte ich ein bisschen hinaus, dass natürlich auf der einen Seite eben objektive Berichterstattung gemacht werden muss, aber man gleichzeitig auch dieses Clickbaiting sieht und versucht, die Leute eben anzulocken mit den einfachen Schlagzeilen. Ja,
das sind unterschiedliche Sachen. Also Clickbait hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir dann emotionale Geschichten machen, sondern emotional bedeutet, dass wir Sachen personalisieren und eine andere Perspektive auf eine Geschichte bieten. Wenn es zum Beispiel darum geht, Wohnungsmangel in Erfurt meinetwegen oder irgendwo, dann heißt Personalisierung oder Emotionalisierung, dass wir uns einen Betroffenen suchen, der ewig nichts findet und mit seiner fünfköpfigen Familie auf 20 Quadratmetern wohnt oder so. Das bedeutet Emotionalisierung. Das sind dann Fakten dennoch, aber erzählt einer menschlichen Geschichte. Das andere, also das Verdrehen von Tatsachen oder sowas, das wäre ja markenschädigend für uns. Da würde ja, also das könnten wir gar nicht machen. Es gibt auch Erhebungen oder Studien und Umfragen, die besagen, dass ein Portal von einer gedruckten Tageszeitung die gleichen Maßstäbe angesetzt werden, also an den Internetauftritt, die gleichen Maßstäbe angesetzt werden wie an das gedruckte Produkt. Also, dass die Recherche stimmt, dass journalistische Kriterien eingehalten werden, wie Zwei-Quellen-Prinzip, Trennung von Bericht und Kommentar, ordentlicher Stil, also Sprache und so weiter. Also es wäre eigentlich für uns geschäftsschädigend, markenschädigend, wenn wir jetzt zu einem Clickbait-Portal werden würden. Aber die Frage, die Sie stellen, die ist mir nicht neu, weil diese Ängste auch hier in der Redaktion vorgetragen wurden. Und aber immer weniger werden, weil wir sehen, was wir in dem Prozess jetzt schon geleistet haben.
Wir haben im letzten Podcast mit Steffen Quasebart lange geredet, haben ihm auch versucht, ein paar Dinge zu entlocken, was nicht so einfach war, was die Wahlprognosen sind, was die Koalitionsprognosen sind. Und er hat dann unter anderem auch gesagt, das sagen ja andere auch, das ist auch, glaube ich, ganz legitim, ja, der Wähler, der Bürger ist ja nicht dumm. Jetzt habe ich ab und zu mal, ich sag mal so stammtischmäßig, schon behauptet, dass der Thüringer dumm ist. Einfach aus dem Grund heraus, wenn ich sehe, dass knapp ein Drittel der Thüringer die AfD gut finden, sage ich mal, und wählen würden, dass ein Viertel der Thüringer Björn Höcke als Ministerpräsidenten sehen wollen. Natürlich ist das ja nicht die Begründung, dass die Menschen dumm sind. Aber wie begründest du das, ich sage jetzt mal, vielleicht auch nicht als Chefredakteur, sondern privat, dass die AfD, man kann ja in Deutschland über AfD reden und kann sich vielleicht auch mit einigen Sachen vielleicht so anfreunden, aber ich glaube in Thüringen mit dem Chefpräsentator für mich gar nicht mehr. Wie erklärst du dir das?
Es gibt ja unterschiedliche Erklärungsansätze. Also es gibt ja auch die Nachwahlbefragung zur Europawahl, dass an die 80% der AfD-Wähler die AfD wählen, obwohl sie wissen, dass es rechtsextreme Tendenzen gibt oder hier tatsächlich auch rechtsextremistisch eingestuft wird, solange sie die richtigen Themen ansprechen, war, glaube ich, die Fragestellung. Also den Leuten reicht es schon im Prinzip, wenn sie denken, dass da Themen angesprochen werden, die man so gar nicht mehr ansprechen darf. Es hat auch ein bisschen was mit dieser Diskursverschiebung nach rechts zu tun, die sie per Excellence betreiben. Denn wenn man sich das ganze politische Spektrum anschaut, sind doch alle irgendwie ein bisschen rechter geworden in dem Sinne, also wenn man sich zum Beispiel mal Migrationspolitik oder sowas anguckt, ne? Wo totaler Handlungsdruck ist, aber mittlerweile Dinge so ausgedrückt werden, die man vor ein paar Jahren noch nicht so ausgedrückt hätte. Ich glaube, dass die Menschen einfach unzufrieden sind mit dem politischen Angebot der Regierenden oder der schon mal an Regierung beteiligten Parteien, weil sie die Dinge nicht so in ihrem Sinne gelöst haben, wie es die Menschen gerne wollen. So, und dann ist es relativ einfach, dass da jemand in der Opposition krakeelt und sagt, das und das, ohne dann wirklich auch liefern zu müssen. So ist ja die AfD groß geworden. Und beim BSW jetzt genauso, da kommt jetzt ein Gegenangebot. Allerdings ist, gut, nach unseren Umfragen hat's BSW tatsächlich noch Potenzial, von der AfD was zu holen. Aber es reicht, dass ein politischer Akteur um die Ecke kommt mit einer Spitzenkandidatin auf Plakaten, die hier gar nicht, oder was heißt Spitzenkandidatin, mit einer Person, die hier gar nicht kandidiert in Thüringen, aber alles auf sich vereint, irgendwie was in diese neue Partei hineininterpretiert wird, wo es reicht, Krieg und Frieden, Krieg oder Frieden zu sagen, aber also der Krieg in der Ukraine wird nicht in Thüringen entschieden, wird auch keine Waffenruhe oder Verhandlungen werden hier entschieden. Es wird hier auch nicht entschieden, ob wir aus der EU austreten und dergleichen. Also so hochemotionalisierte oder hochemotionale Themen damit hantiert, ist für mich einfach so ein Zeichen für eine Orientierungslosigkeit und zum Teil auch eine Verzweiflung, wen ich noch wählen kann. Und jetzt kommen eben zwei Akteure, also mit dem BSW ist Zweiter, die auch so anti sind, ne? Und das ist vielleicht so, das trifft vielleicht so ein bisschen so auf die Ostmentalität zu. Man ist
Dagegen,
gegen,
ja.
dagegen oder dafür. Na.
Schwarz oder weiß.
Was würden Sie denn sagen, Herr Hollitzer, welche Rolle spielen denn die Medien, vielleicht auch, also sowohl die Printmedien, aber vor allen Dingen auch die digitalen Medien bei so Themen wie dem anstehenden, also bei Wahlkampfthemen und der anstehenden Landtagswahl im September?
Ja, man muss schon sagen, dass das, ich sag mal, das Gift langsam in seinen homöopathischen Dosen, was so seit 2015 so richtig losging, zu sickern wirkt, ne? Also wenn ich jetzt sage, Lügenpresse zum Beispiel. Dass sukzessive das Vertrauen in Medien in Frage gestellt wurde. Es gibt ja so vier Punkte, die nachweislich zur Strategie gehören, wie kann ich eine Demokratie schwächen? Das ist Schwächung des oder die Diskreditierung des Justizsystems. Das erlebt man ja alle Jahre, wenn sich Herr Höcke irgendwie oder alle Monate hinstellt und sagt, das ist doch hier ein Schauprozess und wenn wir in der Macht sind, dann kommen die alle vor ein ordentliches Gericht. Die Wissenschaft zu diskreditieren, das haben wir während Corona zum Teil auch zu Recht erlebt, aber generell Wissenschaft, die nicht dem eigenen Weltbild entspricht, zu diskreditieren, die Medien und die Kultur. Ja, und das erleben wir und es hat, ich will es einfach nur aufführen, dass die Medien nur ein Teil davon sind, einer Strategie, um Vertrauen und Misstrauen in Misstrauen umzuwandeln. Und erstmal per se alles in Frage zu stellen. Und dabei muss eine Lüge, muss auch nicht konsistent sein, sondern es reicht schon, wenn sie einfach nur zu Verwirrung führt. Und das meine ich, ist bei vielen Menschen der Fall, dass sie gar nicht mehr wissen, wem können sie jetzt noch glauben. So, und dann hat natürlich das Mediennutzungsverhalten dazu geführt. Und das ist auch eine offen kommunizierte Strategie der AfD, den etablierten Medien nicht mehr so viel Stoff zu liefern, sondern den alternativen Medien. Sowas wie Kompakt, ne, was jetzt verboten wurde, um eine alternative Medienlandschaft zu etablieren, wo sie unwidersprochen Dinge rausposaunen können. Wie sehr man ins Schwimmen kommen kann, hat man ja gesehen bei dem TV-Duell zwischen Vogt und Höcke, wo Höcke ja AfD-Positionen regelrecht kassiert hat und er sich sichtlich unwohl in dieser Situation gefühlt hat, dass ihm widersprochen wurde. Das kennt er von den anderen Auftritten oder so, wo er es nicht. Da wird ihm applaudiert und zugejubelt und etwas weitergesprochen, was er anfängt. Das ist also auch Strategie, uns zu meiden, die Etablierten, und dann auch immer zu sagen, sage ich auch schon etabliert, ne? Das ist genauso dieses Wording. Man merkt es dann manchmal bei sich selbst. Die Medien berichten ja nicht drüber. Und das höre ich ganz oft und meine Kolleginnen und Kollegen auch. Ja, ihr habt ja drüber nicht berichtet, was überhaupt nicht stimmt. Die gucken einfach gar nicht mehr rein. Die wissen gar nicht. Die glauben das, was irgendwo in irgendwelchen Telegram-Kanälen oder sonst irgendwo drinsteht, dass wir darüber nicht berichten würden. Wir kennen diesen Fall von der Thüringenbahn, wo die Kriminalität ziemlich gestiegen ist auf der Strecke zwischen Erfurt und Suhl mit der Erstaufnahmeeinrichtung. Da gab es dann einen offenen Brief von der Belegschaft, dass die Zustände nicht mehr haltbar sind und es vor allem eben Asylbewerber oder ausländische Menschen sind, die da gewalttätig werden oder verbal übergriffig. So, und dieser Brief, dieser offene Brief, kursierte dann in AfD-Kreisen unter dem Stichwort, darüber spricht ja wieder mal keiner, wird alles unter den Tisch gekehrt. Dann kriege ich aus Brandenburg diesen Brief zugeschickt per WhatsApp und mit der Frage, ist der fake oder ist das richtig? Und da konnte ich in dem Moment dann sagen, darüber haben wir vor 4 Tagen berichtet, über diesen Fall. Und im Nachgang wurde auch noch entschieden, es kommt mehr Sicherheitspersonal da rein. Wäre ich nicht gefragt worden von dieser Person, die ich persönlich halt gut kenne, würden die dann eben auch annehmen, ja, das wird alles totgeschwiegen. So reden dann die Leute, das wird alles totgeschwiegen, war gar nicht drüber geschrieben oder geredet, die Medien berichten gar nicht.
Mit Absicht,
Ja,
ja.
sie vergewissern sich gar nicht mehr, ob es die Medien überhaupt machen, sondern sie glauben das, was in ihren Kanälen, in ihrer Bubble da so verbreitet wird, ohne das in Frage zu stellen. Und das ist eine gefährliche Entwicklung.
Das ist ja, glaube ich, auch, du hast gerade die Frage gestellt, ist das Fake oder ist das richtig? Ich glaube, das ist auch eine zentrale Frage, die in der Perspektive den normalen Verbraucher auch beschäftigen wird. Ja, weil wir leben jetzt auch im Zeitalter von KI, wir erleben das, was in den USA bei den Wahlen vorab geht, wir erleben teilweise, dass aus Russland beeinflusst wird und so weiter. Das muss ja eure Berufsgruppe auch extrem die Arbeit schwierig machen, zu sagen immer, wo ist denn die Quelle dieser Nachricht, dann nochmal gegenprüfen diese Quelle und so weiter, weil ich kann mich erinnern, ich sage jetzt mal vor 30 Jahren, da hieß es immer so, na stimmt das? Und da sagt der Kollege, na klar, stand in der Zeitung. So, heißt automatisch, stimmt also. Ich glaube, das ist heute bei weitem nicht mehr so. Wie geht ihr damit um?
Also wenn was in der Zeitung steht, dann stimmt das zu großen Teilen. Wir sagen, also fast komplett eigentlich immer. Der Unterschied zu dem, was da in Netzwerken oder sonst irgendwo behauptet ist, wir haben uns dem Pressekodex freiwillig verpflichtet. Also wenn wir irgendwas falsch machen, dann muss man auch unterscheiden zwischen Fake News, die eine Intention haben, die haben irgendeinen Hintergrund, die wollen was bewirken. Eine Falschnachricht ist, wenn wir einen Fehler gemacht haben in der Berichterstattung, ohne damit aber, also wenn ein Straßenname verkehrt ist oder so
Ein inhaltlicher Fehler,
blöde Fehler einfach. Aber nicht eine Information zu streuen, um damit irgendwas zu bewirken. Ja? Das wird oft dann auch irgendwie in einen Topf geworfen. Aber will nur sagen, also das, was wir machen, ist ja auch presserechtlich angreifbar. Also wir müssen uns für alle Fehler rechtfertigen. Also es ist ein Riesenunterschied. Und zum Lokalen, also wir leben ja vor allem von den lokalen Nachrichten und Thüringen-Nachrichten, sind wir natürlich in dem, was wir schreiben, hoch überprüfbar. Ne? Also die Leute sprechen uns ja auf der Straße an. Also wenn ich jetzt schreiben würde, ich weiß nicht, wie viele Turmstufen wir hier haben, aber wenn das zu wenige oder zu viele sind, was wir da schreiben, sagen die immer, sind die blöd? Also sind die gar nicht mehr von hier oder was? Also wie gesagt, wir sind hoch überprüfbar in dem, was wir tun. Und deswegen genießt ja Lokaljournalismus in allen Rankings, in den Medien immer noch so eine hohe Glaubwürdigkeit.
Aber müsst ihr jetzt mehr Zeit und Arbeit investieren, um die Quelle einer Nachricht zu prüfen, bevor ihr sie druckt oder rausbringt?
Naja, wir haben ja dieses Zwei-Quellen-Prinzip ohnehin. Oder es ist ein Kollege vor Ort und hat es mit seinen eigenen Augen gesehen. Also dann würden wir ihn jetzt auch nicht als Ein-Quellen-Recherche dort irgendwie diskreditieren. Ich glaube, dass es eher in internationaler Berichterstattung der Fall ist, ne?
Okay.
Also wenn wir zum Beispiel, wann war denn das letzte? War ein Bombeneinschlag in der Ukraine oder in Russland, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann wurden Bilder verbreitet, die sind eigentlich schon 3, 4 Jahre alt von so einer Feuersbrunst. Man kann ja ganz, jeder Mensch kann das eigentlich ganz einfach nachvollziehen. Rechte Maustaste, Google Rückwärtssuch. Und dann kannst du sehen, ob das Bild schon mal irgendwo aufgetaucht ist oder nicht, in welchem
Ja, das sagen
Kontext.
Sie so einfach, Frau Lützer, aber ich glaube, das ist vielen nicht so geläufig. Ich glaube, da sind wir auch wieder bei der Medienkompetenz, dass das natürlich eine Herausforderung ist, jetzt den Menschen an die Hand zu geben, wie kann man denn Quellen prüfen? Und dazu kommt natürlich, dass viele das aber auch gar nicht wollen. Also, ich glaube, die haben
Ja,
wenigstens ein
genau. Sie wollen das
Bedürfnis.
ja
Wenn
glauben,
es
dass was da. Ins eigene Bild passt, dann will man das nicht glauben. Das ist richtig. Also ich bin jetzt erstmal bei unserer Berufsgruppe, wollte nur sagen, das eigentlich kann es jeder machen und bei uns gehört es zum Handwerk eigentlich dazu, ne? Und wir beschäftigen uns schon seit vielen Jahren mit Recherche und Fake News gab es ja schon immer wieder, aber natürlich wird jetzt eine neue Qualität erreicht durch die künstliche Intelligenz.
Aber gutes Beispiel fällt mir jetzt gerade ein, weil ich das auch wieder in Diskussion hatte, der Raketeneinschlag in dieses Kinderkrankenhaus in der Ukraine. Ja, wo ich jetzt auch schon in meinem erweiterten Umkreis höre, naja, aber das war doch keine russische Rakete, das muss doch keine russische Rakete sein. Wer sagt denn das? Wo willst du das her wissen, dass es eine russische Rakete ist? Ja, auch Sarah Wagenknecht, ich glaube, bei Maybrit Illner war das oder sowas, sagt auch, naja, wer will denn das beweisen, dass das eine russische Rakete war? Was machen wir jetzt damit?
Ja, die hat aber eher so ein bisschen Whataboutism betrieben. Die hat das nicht ganz negiert, dass es eine russische Rakete war, sondern sie hat gesagt, ja, aber was war denn mit den Toten und Verletzten in diesem Frauenhaus, da wo ukrainische Trümmerteile draufgefallen sind? Ja, da stelle ich mir nur die Frage, kommt da keine russische Rakete geflogen, muss ich auch keine ukrainische Abfangrakete hochschießen. Also es ist abenteuerlich zum Teil.
Ja, aber wenn ich jetzt, argumentiere und sage, es kann doch nicht wahr sein, ich sage mal aus dem Zusammenhang jetzt rausgerissen, kann doch nicht wahr sein, dass jetzt die Russen schon ein Kinderkrankenhaus beschießen oder sagen die anderen, woher willst du das wissen, dass das die Russen waren?
Ja, aber das ist genau der Punkt, ne? Niemanden mehr zu vertrauen, größtes Misstrauen und im Zweifel an irgendeine Verschwörungstheorie glauben.
Die boomen ja
Und
auch gerade.
ich würde mich dann dran halten, also wenn Bellingcat und andere Dinge das so verifiziert haben, dann glaube ich denen.
Ja.
Das ist aber meine persönliche Meinung.
Und also wir glauben das auch. Ich bin auch erstaunt darüber, in welchen Kreisen ich heutzutage Diskussionen führen muss über die Glaubwürdigkeit zum Beispiel der öffentlich-rechtlichen Medien, die ja alle ja mit ihren Gebühren da machen, was sie wollen und vom Staat sowieso gesagt bekommen, was sie sagen sollen. Ich kann das gar nicht, also ich halte da immer dagegen, dass ich ja auch dort arbeite quasi und dann eigentlich als Beispiel, auch als persönliches Beispiel dafür herhalten kann, dass wir eben anders arbeiten. Aber was würden Sie denn sagen, wie kann man dem entgegenhalten, wie kann man denn wieder Vertrauen schaffen in die seriösen journalistischen aufgearbeiteten Medien, wie zum Beispiel die Thüringer Allgemeine?
Also ich glaube, der Öffentlich-Rechtliche hat es ein bisschen schwerer als wir. Weil da gibt es tatsächlich ein paar offene Flanken, muss man einfach so sagen, ne? Ohne das jetzt irgendwie zu befeuern, dass da eine große Unglaubwürdigkeit herrscht. Aber ich meine, wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen, wo wir nicht einfach mal an der Gebührenschraube drehen können. Und dann muss man sagen, hat der Öffentlich-Rechtliche schon so ein paar Fehler gemacht, wenn man an diese Riesengehälter sieht, was der RBB da auch veranstaltet hat. Und
Was ja aber
das ist lässt.
Einzelpersonen sind, muss man mal festhalten.
Ja,
Das sind
es ist
natürlich die
aber.
Intendanten, die ganz oben stehen, aber es ist ja nicht der
Ja,
ganze RBB. Es sind ja nicht die.
ist in der öffentlichen Wahrnehmung aber
Ja,
völlig,
richtig. Aber
völlig
das ist
wurscht,
wieder
ne?
das
So,
Problem
das
da
ist.
dran.
Tja. Und
Ja.
das sind halt Fehler, die dürfen einfach nicht passieren. Bei uns haben wir solche Themen zum Beispiel ja nicht, ne? Also, dass wir irgendwie gebührenfinanziert sind und dann irgendwelchen Rundfunkräten dann noch Politiker mit drin sitzen und so weiter.
Aber der
Ja.
Vertrauensverlust in die TA, das ist trotzdem etwas, was ich auch höre. Also, dass es auch eine Zeitung ist, der man ja auch jetzt nicht per se Glauben schenken muss. Oder das ist ja.
Ja, das
Genau,
ist
und also
klar.
ich kann mir schon vorstellen, dass Sie jetzt sagen, was soll man da machen? Wie sollen wir dem uns entgegenstellen? Aber ich glaube, das ist ja einfach auch gerade die große Aufgabe unserer Zeit, da wieder Vertrauen herzustellen in die, ich sag jetzt mal, normalen Medien.
Ich glaube, so ein bisschen Medienskepsis hat es auch irgendwie schon immer gegeben. Und ich wollte jetzt auch gar kein ÖR-Bashing machen, sondern es ist insgesamt, was ich vorhin angedeutet habe, mit Lügenpresse, damit sind irgendwie alle Medien. Alle sind ja Staatsmedien und Systemmedien, das wird uns auch vorgeworfen. Und wir sind ja auch finanziert vom Staat und so weiter, was ja nicht stimmt.
Ja.
Ich glaube, durch Sichtbarkeit und Professionalität und dass wir wirklich auch Themen, wir waren, muss man schon auch selbstkritisch sagen, Journalisten sind ja auch irgendwie so ein bisschen Dieven und haben immer gewusst, was den Leser oder den Zuschauer interessiert oder zu interessieren hat. Das ist halt anders geworden, ne? Oder was heißt anders geworden? Die Leser, Hörer, Zuschauer, die haben eben ganz andere Alternativen jetzt. Die können sich ihr Programm auch selbst zusammenstellen über On-Demand-Angebote wie Netflix oder Amazon Prime oder RTL Plus oder was weiß ich oder YouTube oder erstellen eigenen Content, so wie ihr gerade das macht. Es gibt einfach so viel Vielfalt. Und ich glaube, wir müssen professionell sein, professionell bleiben und auch sichtbar sein. Wir machen zum Beispiel so eine Veranstaltung, Ringvorlesung mit der Uni Erfurt und Thüringer Landtag. Und da laden wir zu wirklich heiß diskutierten Themen ein, wie zum Beispiel Ukraine-Krieg. Und holen uns dann aber Experten von so Thinktanks oder aus Berlin, ach, wie heißt das Institut für, komme jetzt gerade nicht drauf, Also da, wo die Claudia Major zum Beispiel auch arbeitet, die
Ja,
häufiger
ja.
in Talkshows ist.
Ja.
Und die redet dann mal ganz kompetent aus wissenschaftlicher Sicht über den Ukraine-Krieg. Und wir merken, dass die Leute danach lechzen, sachliche Informationsvermittlung zu bekommen und Fakten zu bekommen. Und da denkt man, okay, heute kann es hier heiß hergehen im Hörsaal oder in dem Plenarsaal da im Landtag. Das Gegenteil ist der Fall. Da prallen unterschiedlichste Positionen aufeinander und enden auf einmal in einer konstruktiven Diskussion. Und das zu sehen, das ist total befriedigend. Und ich finde auch, dass wir nur über diesen persönlichen Austausch wieder zusammenfinden können, wenn man von so einer Spaltung spricht. Ich glaube, wir haben eher so ein Problem mit unserer Debattenkultur mittlerweile, dass man eine andere Meinung gleich als persönlichen Angriff sieht und nicht
Ja.
mehr sagt, okay, aus der Perspektive, ich kann es verstehen, dass du so denkst, aber ich bin doch eher anderer Überzeugung. Das findet ja gar nicht mehr statt.
Man hört nicht mehr zu. Ja.
Ja, oder man beendet das Gespräch, wenn
Ja.
man denkt, der andere denkt ja eh was anderes.
Genau, ist sowieso ein Idiot, weil er nicht meine Meinung vertritt. Jetzt wollen wir noch mal, ja, zum Abschluss noch mal ein bisschen schwierig in die Glaskugel schauen, weil das Kernthema ist ja von diesem Podcast die Wahlen am 1. September. Wir haben das vorhin mit Herrn Quasebart auch schon besprochen, mal so versucht, mal so Prognosen rauszugeben. Wenn man jetzt den momentanen Prognosen folgen könnte, geht man davon aus, dass die AfD bei knapp 30 ist, dass die CDU bei 23, BSW bei 21, Linke bei 11, SPD bei 7, so ungefähr sei es mal so. Wie denkst du, wird im Dezember Thüringen,
September.
nee, ich rede mal von Dezember, es wird noch ein bisschen
So.
dauern, bis das, wie wird Thüringen regiert werden im Winter?
Also ich glaube, erstmal auf dem Weg dahin kann noch viel passieren. Wenn wir unsere Umfragen anschauen, wir erheben ja nicht immer nur die aktuelle Sonntagsfrage, sondern machen auch eine Potenzialanalyse. Und da liegt das BSW zum Beispiel bei einem Potenzial von 51%, also
Habe ich schon.
nochmal 30% mehr. Und diese speisen sich zu 46% zum Beispiel von der AfD. Das heißt, da kann noch eine massive Verschiebung stattfinden.
Aber erklär uns bitte mal, entschuldige mal, erklär uns bitte mal, wie ihr das erfragt. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kriege ich das raus, diese Prognose?
Das Potenzial.
Das Potenzial, ja.
Bist doch TA-Leser, das steht doch immer in den Beiträgen drin, Mensch.
Ich bin der Lehrer, nicht du jetzt.
Und die Fragen, die stehen auch dazu, wie wir das rauskriegen. Also wen könnten Sie sich vorstellen zu wählen? Wen können Sie sich überhaupt nicht vorstellen zu wählen, zum Beispiel, ne?
Ja.
Also es gibt die negative Sonntagsfrage zum Beispiel. Also wen würden Sie auf gar keinen Fall wählen?
Ja.
Und die Potenzialanalyse, wen könnten sich aus dieser Partei oder außer dieser Partei noch vorstellen zu wählen? So, daraus ergeben sich Potenziale und da die ja vorher schon gesagt haben, wen sie wählen würden, wissen wir auch, wie Wählerwanderung oder Bewegung sein könnten.
Okay.
Ja, also.
Gut, verstanden. Jetzt noch mal,
Ja.
wo siehst du Thüringen im Dezember, im Winter, politisch?
Tja,
Hat uns Herr
ich
Quasebart schon
glaube,
nicht sagen können.
also, ja, das ist auch wirklich schwierig, weil es wird eine Konstellation wahrscheinlich geben, die man sich eigentlich nicht wünschen kann, ne? Also wenn man jetzt mal bei diesen Mehrheitsverhältnissen bleibt, dann hätte das BSW wahrscheinlich Anspruch auf 3 oder 4 Ministerposten mit dem ganzen Unterbau. Aber die haben zum großen Teil davon überhaupt gar keine
Naja,
Ahnung.
klar.
So, also vielleicht haben wir eine Mehrheit in der Regierung, CDU, BSW, SPD, sagen wir mal. Aber ist die auch so professionell genug, wie man sich das vorstellt? Also ich anstelle des BSW würde nicht in Regierungsverantwortung wollen. Ich würde erstmal in der Opposition weiter wachsen,
Ja,
immer
das haben wir
schön.
auch gesagt. Genau, das haben wir auch vorhin gesagt. Ja.
Und ansonsten, ja, sieht schwierig aus mit Mehrheiten, ne? Also FDP haben wir zuletzt bei 2% gemessen. Und das ist ein Trend. Also wenn die jetzt nicht bei den nächsten Umfragen einen Trend Richtung 4 haben, dann sind die raus, dann sind sie abgeschrieben.
Und ab.
Grüne, ganz schwierig, dass die überhaupt noch reinkommen. Hat natürlich auch mal was mit der
Zählt die Stimme
bundespolitischen
nicht?
Performance zu tun. Und ob die SPD noch Potenzial hat, das liegt auch ganz stark an der Ampel.
Ich würde mir jetzt ganz theoretisch auch natürlich eine Mehrheit wünschen, zum Beispiel BSW, CDU, SPD. Aber jetzt, wenn ich mir vorstelle, wie das inhaltlich zusammenpassen soll, wenn man sich jetzt die drei Parteien anguckt, auch mit ihren Wahlprogrammen, was sie vorhaben, dann weiß ich nicht, wie das zusammengehen soll, oder?
Nein, es wäre auch von der CDU völlig inkonsequent zu sagen, wir machen mit den Linken nichts, auch wenn dieses Argument immer wieder kommt, Nachfolge der SED und bei uns waren die Opfer der SED. Es hat sich einfach auch in der Realpolitik und im Pragmatismus von Ramelow, muss man sagen, überholt, ne? Und also wenn man sich das BSW oder auch Sarah Wagenknecht anschaut, die sind ja Linke, also das ist ja Kommunismus, ist ja, das ist eigentlich schon eher. Und dann gibt es diesen Abgrenzungsbeschluss, Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU zur Linken, aber mit der BSW macht man es. Ha, schwierig.
Das wirft ja Bodo Ramelow der BSW auch vor, beziehungsweise auch der CDU vor. Gell?
Ja, es kratzt natürlich auch an der
Ja.
Glaubwürdigkeit der CDU, sich so zu verhalten.
Finde ich auch.
Ja. Schwierig, schwierig. Also wie gesagt, inhaltlich wüsste ich gar nicht, wie das gehen soll. Aber andererseits, wenn wir keine regierungsfähige Mehrheit schaffen, ja, was wird denn dann?
Das sind so Fragen,
Ja,
ne?
ich meine, dann gibt es eine Minderheitsregierung, die sich wieder ihre Mehrheiten organisieren muss.
Haben wir ja jetzt auch, oder?
Ja, klar.
Einen Spaß hat es aber allen
Nee.
Beteiligten nicht gemacht.
Nee,
Herr Holletzer,
nee.
mich würde interessieren, ich bin gerade auch sehr drin im politischen Engagement. Ich stecke in vielen Initiativen drin. Es gibt noch Aktionswochen im August. Ich meine, es ist jetzt noch ein bisschen mehr als einen Monat Zeit bis zur Wahl, aber weil Sie jetzt gerade von den Prognosen, vom Trend sprachen, sehen Sie da Hoffnung, dass es schon auch noch sich stark wandeln kann, also dass der Trend dann doch noch eine andere Richtung einschlägt, oder ist das erfahrungsgemäß aus Ihrer Zeit jetzt nicht wirklich so, dass sich da viel ändert an den Prognosen, die jetzt schon gestellt werden?
Also das ist der Wahlkampf hat ja noch gar nicht so richtig begonnen, ne? Jetzt waren die Wahlkampfauftakte zwar von den Parteien, aber die heiße Phase beginnt ja jetzt erst. Also da kann sich noch irgendwas tun in die eine oder andere Richtung. Aber ich würde jetzt nicht, also dass ich jetzt Hoffnung habe. Ich will das nicht sagen, dass ich irgendwie Hoffnung habe. Ich muss das ja auch professionell bewerten. Ich denke aber, dass da noch einiges möglich ist. Vielleicht sind sogar auch Überraschungen möglich. Wer weiß.
Wie ist das zum Abschluss für dich vereinbar, dass Bodo Ramelow immer noch in der Beliebtheitsskala relativ, nee, nicht relativ, der ist vorne in der Beliebtheitsskala, die Linken aber am Sinken sozusagen, nicht weil es sich reimt. Ist Bodo Ramelow in der falschen Partei?
Das habe ich ihn auch schon mal gefragt. Da hat er mich sehr empört gefragt, ob ich bei der falschen Zeitung arbeite. Man sagt das ja oft, dass er irgendwie so der bessere Sozialdemokrat ist. Das hat aber einfach was damit zu tun, dass man, wenn man in Regierungsverantwortung steht, auch Realpolitik betreiben muss. Und die hat oft auch eine sehr wirtschaftliche Komponente. Da kann man sich man kann ja auch keine Politik gegen den Markt machen. Da sieht man ja, was bei rauskommt. Und so ist es auch bei vielen anderen, sagen wir mal, Spitzenpolitikern, die eine Verantwortung haben, die dann viel beliebter sind als ihre eigene Partei. Und ja, die Linke, die hat halt, also was halt wirklich schwierig ist, es gibt keine Nachfolge irgendwie für Bodo Ramelow, nichts aufgebaut. Bundespolitisch haben sie sich zerlegt, muss man sagen. Dann ging ja auch schon mit Hennig Welsow los, die dann intern gescheitert ist, die da auch Reformen anpacken wollte, aber die ist an Bartsch und der Wissler gescheitert, würde ich sagen.
Ja, auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr, ne? Ich weiß nicht, mit was man die Linken automatisch sofort verbinden würde, ja, so. Außer mit Gerechtigkeit, aber das wollen ja alle, gell? Also, würde ich
Ja,
mal behaupten.
auf den
das hat schon.
Wahlplakaten von Ramelow steht, glaube ich, Sozialist, Christ und noch irgendwas.
Aber ohne das Logo der Linken, glaube ich, gell?
Und das sagt ja eigentlich schon viel,
Ja,
ne?
ja. Das hat aber auch begründet, gell, warum er das so macht. Jan?
Ja, also es ist wirklich ein Phänomen, ne? Also er sagt das ja selbst auch. Er versteht das ja auch nicht so richtig, ne? Das ist eine paradoxe Situation. Er ist der beliebteste Politiker hier in Thüringen, aber seine Partei schmiert halt ab.
Okay, Jan. Du hast dir Zeit für uns genommen. Ich weiß, dein Terminplan ist eng.
Ich habe noch was. Ich habe noch was Abschließendes. Das ist aber gar keine Frage, sondern Herr Holitzer, das habe ich schon ganz lange auf dem Herzen und jetzt habe ich Sie ja hier dran. vielleicht haben Sie diesen Vorschlag auch schon ein paar Mal gehört, aber ich habe jetzt ganz oft das schon erlebt, dass ich bei Zeitungen, die ich dann online konsumiere, natürlich in so eine Bezahlschranke komme, ne? Und die wollen natürlich, dass ich sie abonniere, so ja auch die TA. Ich bin nun aber nicht gewillt, für einen Artikel, den ich jetzt einmal im Monat lese, dann ein Abo abzuschließen. Gäbe es nicht die Möglichkeit, das ist jetzt meine Idee an Sie, die ich Ihnen hier kaufe, gäbe es nicht die Möglichkeit, sich einzelne Artikel der TA einfach zu kaufen? Gibt es da nicht eine Möglichkeit, dass man sagt, man bezahlt, weiß ich nicht, 2,50 Euro, um dann den Artikel lesen zu können? Weil das würde ich nämlich tatsächlich wahrscheinlich sogar regelmäßig machen.
Dann sind Sie aber gar nicht so weit weg von unseren Angeboten. Also das Monatsangebot sind 7,99. Da sind Sie ja schon fast da, wenn Sie zwei Artikel lesen im Monat. Wir haben aber auch vergünstigte Jahresabos oder Zweijahresabos. Und wir haben Probeabo für 99 Cent im Monat.
Okay.
Nur mal zurück auf dieses Micropayment. Yeah. Das haben wir natürlich strategisch gewälzt, das Thema. Momentan lohnt es sich einfach nicht aufgrund der Transaktionskosten für die Banken. Das ist eine Transaktion, 99 Cent.
Ja,
davon gehen 25 Cent oder wie viel es jetzt ist, weg. Und das rechnet sich wirtschaftlich nicht. Und man muss sich vorstellen, im Hintergrund müssen wir in unserem System diese ganzen Abo-Formen anlegen. Und es kostet alles Geld beim Dienstleister. Das heißt, von diesen 99 Cent ist gut wie gar nichts mehr übrig dann.
Ja, ich würde aber auch 2,50 Euro zahlen. Aber ja, ich verstehe, danke, dass ich es mir erklärt habe, ich verstehe es. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Abos.
Aber Jan, genau, wenn wir schon bei Kritik sind, dann einmal schöne Grüße von meinem Vater, von meinen Eltern, die auch, glaube ich, fließend vom Volk zur Thüringer Allgemeine übergegangen sind, Abonnenten wahrscheinlich seit 60 Jahren sind, ich übrigens auch schon sehr lange, aber ein- bis zweimal bei mir und auch bei meinem Vater in der Woche, im Monat, Entschuldigung, liegt die Zeitung nicht in meinem Briefkasten. Und dann versuche ich herauszufinden, wo ich jetzt anrufen kann. Das mache ich nicht jedes Mal erstmal, aber wenn das dritte Mal die Zeitung nicht da ist, dann habe ich die Schnauze voll, um mich tierisch zu beschweren. Und dann fällt es mir schwer, irgendjemand zu finden, dem ich meinen Frust mal abladen kann.
Und dann rufst du ihn an, würde ich sagen.
Jetzt hast du unglücklicherweise meine Nummer.
Aber du bist ja nicht für die Zustellung verantwortlich, vermute ich jetzt
mal. Nein, ich bin in der Logistik, ja. Aber für solche Fälle, ich kann wirklich nur drum werben, ihr habt da sicherlich das Vollabo, dann habt ihr auch Zugriff auf E-Paper.
Ja.
Und das kommt ja immer, unabhängig von der Witterung oder sonst irgendwas.
Aber ich will sie trotzdem im Briefkasten haben, Jan.
Verstehe ich, hast du auch dafür bezahlt.
Ja, genau. Ja. Und an wen wende ich mich dann? Gibt es da eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse oder irgendwas? Ich finde das immer nicht irgendwie, oder?
Ja, das gibt's.
Okay, gut. Dann gebe ich mich bei der Antwort mal zufrieden. Jan, ganz lieben Dank. Wir wünschen dir ein schönes Wochenende. War schön, dass du bei uns zu Gast warst, weil es ist wirklich auch für uns wichtig. Man muss sich ja auch eine Meinung bilden und auch das Gespräch mit Steffen Quasebart. Wir hören auch beide ab und zu Lanz und Precht, nicht weil wir die beiden so super toll finden, aber einfach, weil wir einfach auch zu wenig Faktenwissen haben. Und umso mehr wir uns mit Experten wie mit dir unterhalten, umso mehr kommen wir zu einer immer fundierteren Meinung, und dazu hast du beigetragen, und das finden wir gut. Also ganz lieben Dank dafür.
Hast du schön gesagt.
Sehr schön.
Okay.
Gut.
In diesem Sinne, schönes Wochenende.
Liebe Grüße auch.
Und wenn du die Nummer brauchst, rufst du mich an.
Alles klar. Danke dir. Tschüssi.
Ciao. Tschüss.
Ja, das finde ich, das hast wirklich, das war ein schöner Abschlusssatz.
Ja, manchmal kommen auch schöne
Sachen. Ja, manchmal kommen irgendwie, kannst du intelligente Sachen sagen.
Aber ich bin jetzt auch froh, dass es jetzt Check ist, oder?
Dass er jetzt was checkt?
Dass wir jetzt gecheckt haben, die ganze Geschichte. Weil
jetzt durch ist.
Es ist auch, ja.
Man muss dazu sagen, also ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, dass wir heute einfach zwei Folgen aufgenommen haben. Ja. Und ich habe davor übrigens noch einen Zeitzeugenbericht mit meinen Großeltern aufgenommen. Jeweils eine halbe Stunde, und das schlaucht natürlich auch alles.
Ja, und was ihr jetzt nicht seht, ich habe uns beide hier ausgestattet mit einem Klemmbrett, mit einem Stift, weil es ist wirklich so, dass ich natürlich, wenn ich dann die Antworten höre, mir die Folgefragen kurz mal aufschreibe, weil ich höre ihm da natürlich zu. Auf einmal, manchmal geht es mir wirklich so, auch bei Talkshows übrigens, auf einmal denke ich, ach du Scheiße, er geht mit der Sprache runter und meine Frage ist weg. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sage. Und dann, mittlerweile mache ich es ja nicht zum ersten Mal, fällt mir dann irgendwas ein, aber ich wollte eigentlich dahin. Und hier mache ich mir eben ein paar Notizen, das mache ich bei der Talkshow ab und zu auch, aber es ist schwierig, wenn du da vorne sitzt und schreibst irgendwas auf. Man muss schon sich konzentrieren hier auch, gell, um auch da, man will ja auch weiterfragen manchmal. Wir haben das ja bei dem Bürgermeister-Podcast, haben wir ja gesagt, okay, wir gehen nicht weiter in die Tiefe, wir wollen ja keine Meinung, also unsere Meinung nicht kundtun. Ja. Aber heute geht es ja auch darum, auch mal, das war ja auch völlig normal, unsere Meinung auch mit einzubringen. Mal so.
Das war auch, also ich fand das sehr gut, dass wir das bei den beiden Bürgermeisterkandidaten so gemacht haben. Aber es war schon auch untypisch für uns, ne? Weil wir dann natürlich keine Folgefragen gestellt haben.
Hat mir auch keinen Spaß gemacht, aber erstaunlicherweise dieser Podcast hat, aber Spaß gemacht hat es mir nicht.
Aber da siehst du, was zum Beispiel auch seriöser Journalismus oder neutraler Journalismus ja auch leisten muss. Und was wir ja, oder ich sage immer wir, aber ich beim Kika zum Beispiel mich auch oft schwer tue, dann eine Berichterstattung zu machen, wo ich beide, also wo ich alle Richtungen eines komplexen Themas natürlich abbilden muss, aber natürlich da reingehe als Mensch, der schon eine Meinung mitbringt, der auch eine Einstellung hat. Und dann natürlich auch denkt, naja, die erzählen hier eigentlich was, was ich überhaupt nicht unterschreiben kann. Aber ich muss es abbilden, weil das ist meine Pflicht jetzt hier als Journalistin.
Okay, aber
Social Media Redakteurin, aber ja.
Das macht ihr ja wahrscheinlich auch, das, was er erzählt, mit der Emotionalisierung. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich Veranstaltungen mache und das Fernsehen kommt, also MDR kommt. Und dann wollen die nicht das Gesamtbild machen, sondern die nehmen sich dann, ich mache ein Sportfest, die nehmen sich ein Kind, beobachten dieses Kind, wie es zum Sportfest geht, wie das Sportfest erlebt, mit wem es zu tun hat und versucht immer an der Story dieses Kindes diese Gesamtstory aufzubauen. Und das ist, glaube ich, das, was er meint mit Emotionalisierung. Macht ihr das auch so? Oder?
Du kriegst die Leute nur noch so. Also das ist ja bei den sozialen Medien einfach ganz, ganz klar gesetzt, dass du musst sie einfangen. Und ja, Emotionalität, also ich meine, das geht mir ja ganz genauso. Ich höre auch lieber die Privatgeschichte, so wie er es erzählt hat, jemand, der eine Wohnung sucht oder so. Da höre ich natürlich zu, wenn der mir unter Tränen erzählt, wie das alles schwierig ist und so, höre ich eher zu, als wenn jemand neutral in einem nüchternen Ton sagt, ja, so und so ist die Faktenlage. Das wollte ich auch gar nicht sagen, dass jetzt die Medien nur darauf sich spezialisieren müssen, nur die Fakten abzubilden. Aber natürlich sind die, und das wäre eigentlich auch noch eine Frage, die ich ihm hätte stellen wollen, am Ende sind die ja dann auch einfach ein bisschen Sklaven des Algorithmus. Und wenn es, also ich zum Beispiel, muss mich jetzt jeden Tag auf Arbeit auseinandersetzen mit den Trends. Was sind aktuell die Trends? Und wenn aktuell der Trend ist ja Trump-Attentat und so, dann sage ich mal, okay, beim Kika muss ich mich damit jetzt nicht auseinandersetzen, weil unsere Zielgruppe ist eine andere. Aber natürlich, wenn ich jetzt in einem Medienhaus sitze, dann muss ich diesen Trends ja auch irgendwo folgen, wenn ich die Reichweite abgreifen will. So, und dann zu sagen, ja gut, der Trend geht in Richtung, immer mehr Leute interessiert Migration, aber Klima ist kein Thema mehr. Und ich sehe aber als Journalist, eigentlich ist Klima das viel größere Thema. In Jasper übrigens brennt gerade, also Jasper in Kanada, wo ich und mein Mann schon zweimal Urlaub gemacht haben, ist komplett evakuiert wegen Waldbrandgefahr. Nicht wegen Waldbrandgefahr, der ja, Waldbrand brennt, ist dort, ja, es brennt, ja. Genau, Kanada brennt. Und ja nicht zum ersten Mal. Und wir reden hier aber in Thüringen, ist, glaube ich, Klima überhaupt kein Thema. Das interessiert niemanden. Klima ist im Wahlkampf nur bei den Grünen steht es drauf. Und ansonsten, also weiß ich, ob BSW was dazu hat, ist das kein Thema. Und Umfragen zeigen ja auch, es interessiert die Leute auch nicht. Wollen sich nicht damit auseinandersetzen. Das Thema ist Migration. Und dann bedienen natürlich die Medien aber auch dieses Thema. Und es wird darüber berichtet, es wird in jeder Talkshow, der Herr Lanz zum Beispiel macht ja auch mal wieder das Thema auf, wie gehen wir damit um, Migration. Das wiederum zieht aber meines Erachtens ja auch einen Kreislauf, weil dann wird darüber berichtet und die Leute sind der Ansicht, ah ja, das beschäftigt alle. Es kommt in den Medien, es geht darum, das ist Thema. So, das ist ein Teufelskreis meines Erachtens. Deswegen denke ich, dass eigentlich die Medien die Aufgabe haben, auch manchmal Themen zu setzen, die vielleicht an Relevanz gerade verlieren, die aber dringend sind. Und da musst du aber natürlich wieder subjektiv reingehen, weil wer soll bewerten, welches Thema jetzt gerade relevant ist? Ja, schwierig.
Ja, schwierig.
Das ist deine Frage
vergessen. Aber ja, nein, ich habe nicht meine Frage vergessen. Nein, aber ich gerade, weil es mir ist gerade so geht, ich glaube, das haben wir auch schon mal im Podcast gesprochen, dass ich momentan kaum noch Bücher lese. Und mittlerweile sich was bei mir automatisiert hat, was mir eigentlich selber gar nicht gefällt, aber dass ich mit dem Handy ins Bett gehe und mir noch auf Insta Reels anschaue. Einerseits hochinteressant, weil natürlich Insta ja meinen Algorithmus mittlerweile speist auch so. Und jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe das gesehen, ich weiß nicht, weiß Dennis Schröder, unser deutscher Basketballer, darf die Fahne tragen heute bei der Öffnung. Ja, jetzt siehst du in dem Reel, wie er angerufen wird und wie er gerade erfährt und seine Mannschaftskamera steht um ihn rum, dass er Fahnenträger ist. Dasselbe siehst du mal bei LeBron James, auch der für die Amerikaner, die Fahnen. Und das ist natürlich für mich, das finde ich total interessant. Oder bei der Tour de France siehst du eben, wie Pogacar eben vom Rad steigt, wie er dann zu seiner Freundin geht oder seiner Frau geht und der andere macht. Und ich sehe Dinge, die ich so im Fernsehen nicht sehe. Ja, ja. Und es ist total spannend. Da kommt Musik natürlich immer so, wo ich manchmal Tränen in den Augen habe und denke, Wahnsinn, was ist das für Musik? Und ich denke, und auf einmal denke ich, ach du Scheiße, es ist Viertel zwei. So, und ich habe jetzt hier gerade eine Viertelstunde, habe ich jetzt hier an dem Handy.
Der Algorithmus
gut. Genau, der Algorithmus hat mich gepackt und ich weiß jetzt am Ende gar nicht, ist das jetzt gut oder ist das nicht gut, weil Wir haben jetzt von Mediennutzung gesprochen, weil es ist ja diese Reels sind ja, wenn es lange dauert, mal eine Minute, aber eigentlich in 3 Sekunden will der User ja zack, 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 der will die Story schnell sehen, die muss ich aufbauen, es muss eine Pointe geben, Höhepunkt geben und zack, nächste Geschichte.
Also auf TikTok hast du eigentlich einen Maximalwert von 20 Sekunden.
So.
Und das ist das, wo ich Steffen Quasewort hart widerspreche, dass er sagt, die Eltern sind dafür verantwortlich. Ja. Die Schule hat da eigentlich keine Verantwortung in der Medienkompetenz. So Mediennutzung, klar, kann man sagen, liegt bei den Eltern, wie viel dürfen die Kinder jetzt am Handy sein. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, das Thema Medien ist auch noch gar nicht, das ist relativ neu. Also so alt ist das noch nicht. Ich bin nicht aufgewachsen mit einer WhatsApp-Gruppe. Ich bin nicht aufgewachsen mit Reels am Handy. Für mich war das noch, ihr musstet euch nicht darum kümmern, ob ich vielleicht gemobbt werde in meiner Schul-WhatsApp-Gruppe. So, aber aktuell beschäftigt das viele Kinder. Und die Eltern können damit gar nicht umgehen, weil sie es überhaupt nicht kennen, weil sie nicht wissen, wie soll ich damit umgehen. Und die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Wir sagen, also ich habe das jetzt neulich mit einem Kanal, der auch Medienkompetenz vermittelt an Eltern, wo die Kinder viel zocken zum Beispiel und gern Gamerin werden wollen, habe ich das auch gesehen, wo natürlich dann immer kommt, ja, setzt euch mit euren Kindern hin, spielt mit denen zusammen mal das Spiel, schaut euch das an, ihr müsst das kennen, ist ja alles schön und gut, aber welche Mutter, welcher Vater hat denn Zeit dafür, nach einem 8-Stunden-Job, wo sie dann noch Essen machen müssen und vielleicht auch mal ein bisschen chillen wollen, sich noch hinzusetzen und mit dem Kind das Spiel durchzuspielen, um zu checken, ob das gut ist.
Aber da bin ich auf quasi Wortzeit, doch, die Zeit müssen sich Eltern nehmen, weil die Eltern haben die Verantwortung dafür.
Und wo sollst du hernehmen? Wo sollst du die Zeit hernehmen? Die ist nicht da.
Das ist eine Frage, das ist eine Frage der Organisation. Doch, das
muss immer wieder beim Zeit.
Ja, aber Caroline, weißt du, bei uns manchmal in der Schule, und das wird immer häufiger, das hörst du auch von anderen Schulen, kommen Kinder völlig zornig und wütend, weil die frühs um 6 schon wieder über WhatsApp irgendwelche Spannungen austragen, die dann die Schule mit reinnehmen, die vielleicht im Extremfall in der Stunde oder in der Pause dann explodieren auf einmal, wo die Schule sagt, was ist los bei euch? Was habt ihr für ein Problem und so weiter? Wir wissen überhaupt nicht, was los ist. Mhm. Wir wissen gar nicht, wo die Ursache dieses Hasses ist oder dieses Konfliktes ist. Und es knallt auf einmal und wir müssen damit umgehen. Mhm. Und dann sage ich mir doch schon, eine Mutter hat, oder auch ein Vater, Eltern, haben die Pflicht, ab und zu in das Handy des Kindes reinzugucken. Was hat das Kind für Videos? Was guckt das Kind kann? Man kann ja auch bei Google sehen, wo auf welchen Seiten war es. Diese Zeit musst du haben, weil das kann sonst in die ganz andere Richtung gehen. Ja. Und dann ist dein Kind ein kleiner Nazi geworden über TikTok und du sagst, na, ich hatte aber keine Zeit, das zu prüfen.
Da setzt du ja voraus, dass die Eltern auch wissen, wie sowas funktioniert. Dass die Eltern wissen, wie Aufmerksamkeit eingefangen wird. Ja, aber jetzt frage ich dich mal, wie sehr hast du mich denn kontrolliert in meiner Kindheit? Ich habe schon ein kleines Nokia gehabt. Okay, da konnte ich nicht viel damit anfangen. Aber ich habe auch zum Beispiel Videos runtergeladen. Ich habe auch schon Sachen am Computer recherchiert und mir angeguckt. Ich weiß nicht, ob YouTube damals schon ein Thema war. Ich habe definitiv Videos geschaut. Und ich habe auch Sachen geschaut, wo ich im Nachhinein sage, oh naja, das weiß ich nicht, ob ihr damit
so... ich habe definitiv auch bei dir nachgeschaut.
Wo haben wir darüber gesprochen? Wo kannst du dich erinnern, dass es da eine Kontrolle gab oder dass es ein Verfahren gab, wo wir uns hingesetzt haben oder du gesagt hast, komm, wir schauen uns mal zusammen an, was du jetzt und wir nutzen mal dein Handy zusammen. Das hat nicht stattgefunden. Und du kannst das nicht von Eltern, vor allen Dingen nicht aus der bildungsfernen Schicht verlangen, die selber nicht wissen, wie sie die Medien richtig nutzen, die selber eine Mediennutzung haben, die schädlich ist und die sie auch verdummen.
Definitiv, na klar.
So, wie sollen die denn eine Kompetenz, diese Kompetenz muss professionell und wo soll es ansonsten als in der Schule geleistet werden? Klar, ich stimme Herrn Quasewort zu, die Kernkompetenzen, die dürfen nicht vernachlässigt werden, aber man kann das ja auch verbinden. Man kann doch sagen, wir machen Mathematikunterricht und nutzen das Tablet. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche Quellen gibt es denn? Biologie, wir suchen uns jetzt die Artikel raus, wir schauen uns ein Video an.
Das macht ja Schule definitiv. Es gibt Medienpässe, die Kinder erhalten am Ende des Schuljahres in Zeugnissen. Das macht ja Schule auch. Aber trotzdem sage ich, die Grundverantwortung übernehmen die Eltern für das, was auf den Handys der Kinder passiert. Und das hat mit Schule meistens nicht viel zu tun. Natürlich versucht die Schule, den Kindern beizubringen, wie sie damit umgehen sollen. Und das Mobbing, gibt es auch einen Begriff dafür, für das Cybermobbing, ist natürlich ein Riesenthema. Und das läuft ja außerhalb oder von der Blase Schule und so weiter. Und das ist von der Schule gar nicht zu kontrollieren, auch teilweise von Eltern gar nicht zu kontrollieren. Aber ich bin mir sicher, und da könnte man deine Mutter jetzt fragen, dass wir uns immer über Filme, auch über Videoclips, dass wir uns darüber unterhalten haben, Dinge. Wenn natürlich, wenn ihr euch dementsprechend auch geöffnet habt. Ja, wenn nicht, dann ja. Aber ich weiß auch, dass ich in deinem Laptop auch ab und zu mal geguckt habe, was so los war. Und das ist jetzt aber, ja, aber heute gibt es Möglichkeiten. Ja, bei meiner Freundin ist es so, die kann über ihr Handy das Handy des Sohnes auch einschränken, also die Zeit einschränken, wo er mit Internet arbeiten kann und so weiter. Und das halte ich für wichtig, weil ich sag mal
Absolut,
so,
absolut.
ich und meine Brüder, wir sind ja ohne das aufgewachsen. Und heute sage ich mal, vielleicht war es auch ganz gut so. Und wir wären wahrscheinlich genau solche Freaks geworden, ja, die mit dem Handy nur noch aufs Handy klotzen oder an der PlayStation spielen und so
Spielt
weiter.
sich darauf an, dass du jetzt ein Freak bist, weil du bis Viertel zwei aufs Handy schaust?
Naja.
Also ich wehre mich dagegen, das so per se zu verteufeln und in diese, ja, früher war es besser, weil wir haben noch nicht diese Gefahr der Medien gehabt. Medien können oder haben viele, viele Vorteile und können noch viel mehr
Ja.
Vorteile bieten. Auch KI beispielsweise, finde ich, halt auch, wird immer sehr verteufelt, kann aber sehr viel, sehr, sehr nützlich sein, wenn man den Umgang damit lernt. Und natürlich müssen Eltern auch lernen zu verstehen, was Medien bieten und welche Gefahren da sind. Aber man kann nicht verlangen, also dass alle Eltern das von sich aus machen. Ich gebe dir ein kleines Beispiel in meiner Recherche letzte Woche, zum Thema Cybermobbing tatsächlich. Habe ich einen Bericht gesehen von 360 Grad Medien. Da ging es auch da um Kinderpornografie, genau. Eine Reporterin hat einen Polizisten begleitet, der meinte, sie fahren jetzt in eine Wohnung, wo geortet wurde, dass da auf einem Gerät Kinderpornografie gefunden wurde. Und sie kam in eine Familie, siebenköpfig, bildungsfern, sage ich mal, eher so Unterschicht, ne? Und es stellte sich raus, also der Polizist vermutete eigentlich, dass das so irrtümlicherweise irgendwie, dass da mal jemand irgendwas mal reingeguckt hat, ne, und dann es aber vielleicht jetzt gar nicht so krass ist. Am Ende stellte sich raus, dass der 17-jährige Sohn das konsumiert, das auf dem Handy hat und dann auch in Tränen da ausgebrochen ist und meinte, ja, er hat diese Neigung und so und weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Und die Eltern saßen daneben und waren fassungslos, dass das passiert. Und wussten aber auch nicht, was soll man jetzt machen. Der Vater hat gesagt, na, der braucht eine Freundin, dann geht das schon weg. Und so. Das sind ja Sachen, die in der Realität einfach, also okay, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber ich merke das auch in meinem entfernteren Kreis jetzt, dass da, sag ich mal, auch Akademikereltern sind, wo die Kinder mit 10 schon Instagram nutzen und dann plötzlich irgendwelche Juhu, Deutschland über alles Accounts
Ja.
posten, weil sie es auch nicht besser wissen. Und die Eltern haben aber nicht immer die Zeit dahinterher zu sein, jedes Reel zu überprüfen, was sich das Kind da
Nein,
anschaut.
das nicht, das
Natürlich ist
nicht.
es gut, darüber zu reden, aber du kannst die Eltern damit nicht komplett alleine lassen. Ich finde es grob fahrlässig zu sagen, einfach die Handys wegtun und nicht über das Thema
Nein.
Medien
Du
sprechen.
hast recht, also allein lassen auf keinen Fall damit. Aber wie gesagt, wenn Kinder sich ihren Eltern öffnen, dann ist das auch, dann redet man auch darüber.
Ja,
Natürlich kann ich nicht
müssen Sie
überprüfen,
natürlich
welche Reels
tun.
die gucken, aber ich kann schon mal gucken, was da so an Videos runtergeladen wird und so weiter. Und was wir da in der Schule manchmal erleben, das ist wirklich so fürchterlich, wo ich dann, wenn Kinder sowas schon mal gesehen haben, sowas möchte ich im Leben nicht
Ja.
sehen und würde wahrscheinlich traumatisiert sein, das haben die auf ihrem Handy. So, jetzt gehen wir mal raus aus der Geschichte zum Abschluss. Ganz spontan, deine Top 3 Podcasts aktuell, die du hörst?
Ich höre. Ich bin immer noch großer Podcast-UFO-Fan. Die sind völlig fernab von der Politik. Ich brauche das manchmal. Ich muss abschalten. Ich brauche dann irgendwas, was ich hören kann, um komplett rauszukommen. Das ist eher so ein Quatsch-Podcast. Und dann, die haben mir wiederum eine Empfehlung gegeben. Der heißt, habe ich auch bei Mighty Newen die Empfehlung gehört, Snacks Education. Das ist ein Podcast, der sich komplett mit Snacks beschäftigt und um die
Das
Geschichte
hörst
von
du.
Nutella zum Beispiel. Für mich ist das ist Entspannung, wirklich.
Okay.
Aber ich höre natürlich jetzt auch gerade wieder im Zusammenhang mit meinem politischen Engagement dann doch wieder Lanz und Precht. Und aktuell habe ich eine Folge, wir haben eigentlich nicht so viel Zeit, aber ich muss dir eigentlich dann nochmal eine Stelle vorspielen, wo es um das Klima geht und die beiden darüber sprechen. Es ist so kurz nach der Europawahl. Wie katastrophal die Situation eigentlich ist und wie egal das ja eigentlich allen ist. Beziehungsweise, eigentlich sagt das sogar eher Brecht und Lanz sagt, naja, also es ist ganz cool, weil sie auch eher so auf zwei verschiedenen Positionen stehen und sich da annähern. Und Lanz meint, naja, du siehst aber ganz viele positive Entwicklungen eben nicht und bist da so der Moralapostel so und damit erreichst du die Leute nicht. Du musst die Leute anwärmen, du musst ihnen auch Lust machen auf das Thema Klimaschutz und so. Und Brecht aber eher so meine Position vertritt und sagt, das ist, selbst wenn wir es jetzt schaffen, nur auf die 2 Grad Erderwärmung zu kommen, ist ganz Südeuropa verdorrt in 20 Jahren.
Ja.
Und das ist natürlich was mich jetzt nicht so entspannt.
Ja, Es gibt ja Podcasts, die sind eher zur Unterhaltung, ja, und andere sind so auch
Zur Bildung.
Informationspodcasts.
Ja. Wie ist es bei
Also,
dir?
naja, ich bin nach wie vor Baywatch Berlin, ist für mich immer noch, aber eine kann ich Unterhaltung, aber auch sehr interessant, mal so in dieser Blase der Promis und so weiter mal zu gucken und zu sehen, einfach wie da drei Medienprofis, natürlich, klar, Slava Umhoff als erstes, aber wie viel Freundschaft bei denen eine Rolle spielt. Die sind ja schon seit ewigen Zeiten befreundet und abgesehen davon, dass der Klaas jetzt so ein super bekannter Mensch ist, aber die sind einfach noch wie vorher. Das finde ich sehr angenehm und das hörst du auch in dem Gequatsche so, das hört man auch, glaube ich, sehr gern zu. Ja, fest und flauschig bin ich immer noch dabei. Die sind jetzt gerade in Sommerpause gegangen, war jetzt letzten Samstag in Jena bei Olli Schulz nochmal zum Konzert. Und jetzt bin ich aber mittlerweile sehr gerne Feelings, Kurt Krömer.
Ja.
War jetzt überraschenderweise Jan Ullrich da.
Oh.
Also hört ihr mal die Folge an. Übrigens, Kurt Krömer auch sehr schwer alkoholabhängig gewesen, seit 15 Jahren keinen Tropfen mehr getrunken und unterhält sich mit Jan Ullrich, der das gleiche Problem hatte. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Kurt Krömer kriegt immer einen Gast vorgesetzt, den er gar nicht weiß, wer kommt. Der macht eine Augenbinderrunde und sieht dann, wer da ist. Sehr interessant. Und was ich jetzt gerade wieder gehört habe, Hotel Matze. Und das kann
Ja.
ich auch nur empfehlen. Jetzt war übrigens Olaf Scholz wieder da. Ja, habe ich ja vorhin, glaube ich, schon
Ja,
erzählt,
ja.
gell? Aber da war auch sehr interessant. Til Schweiger hat da 2,5 Stunden bei Hotel Matze Dinge erzählt. Also da lernst du mal wirklich, also soweit wir das von außen kennen, einen Til Schweiger kennen und weißt auch, was der für ein Problem hat. Der hat auch ein schweres Alkoholproblem und öffnet sich wahnsinnig da. Ja, das sind so
Ja, Hotel
die
Matze höre ich tatsächlich auch hin und wieder.
sehr
Das.
interessant. So. Und jetzt wollen wir langsam auch zum Schluss kommen. Wie hast du den Sommer bisher so empfunden? Hast du den Sommer schon genossen?
Ja, ich glaube, ich genieße den dann im September, wenn ich in Italien bin. Ja, doch, also ich will zu meinem Geburtstag eigentlich ganz gerne eine Poolparty machen, habe ich mir schon überlegt im Garten, da mal ein bisschen abschalten. Und ja, klar, wenn die Sonne scheint und man kann draußen Eis essen. Ich muss sagen, wenn es so schwül ist, wenn es über 25 Grad sind, das kann ich nicht gut ertragen.
Und
Ich
viele sagen dann
war.
immer, Hardy, wo ist denn die globale Erderwärmung? Wir haben hier 14 Grad, wo ist es denn hier?
Ja.
Nein, aber ich liebe es eigentlich auch. Und ja, klar, wenn es zu heiß ist, aber ich vermute mal, viele Menschen haben dann viel, viel größere Probleme als wir, gell? Denen es ja wirklich nicht gut geht bei den
Müssen wir nach Indien
Temperaturen.
schauen.
Ja, auch in Deutschland mittlerweile. Also bei der ersten Hitzewelle war es schon gehört, 1.000 Menschen waren in Krankenhäusern, weil es
Ja.
nicht verkraften, ältere, adipöse Menschen und so weiter, die damit gar nicht damit umgehen können. Ich liebe nach wie vor den Sommer. Wir haben heute darüber geredet. Ich hatte heute früh meine Schwimmlehrer zur jährlichen Belehrung und Kinder gehen nicht mehr ins Schwimmbad. Wir haben super Temperaturen, wir haben Ferien, wir haben ein super schönes Schwimmbad in Kirchheiligen und es gehen keine Kinder rein. Und du fragst dich, was ist los? Wo
Ja.
seid ihr alle? Warum gehen die nicht hin?
Gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich, wenn es heiß ist, muss ich ins Wasser. Also
Ja,
kann ich auch
ja.
gar nicht anders. Aber ja, vielleicht kannst du auch nicht mehr schwimmen.
Na, das lernen Sie in der 3. Klasse pflichtgemäß in Thüringen. Übrigens habe ich es gesehen, das Drei-Brunnen-Bad hat
War
geöffnet
ich schon
in.
drin?
War es schon drinne? Und was hast du an Eintritt bezahlt?
Oh Gott, hat jemand für mich bezahlt? Das weiß ich gar
Ich
nicht.
weiß es.
Du hast es
8 € für Erwachsene.
Oh, wirklich?
8 € für Erwachsene, 4 € für Kinder.
Ach Gott.
Da habe ich auch ein bisschen die Ohren angelegt, gell? Aber die haben das ja für Millionen
Das,
auch
obwohl es nicht mal
saniert.
Pommes gibt in dem Freibad, das
Ist
muss
auch
ich
noch, ist auch
kritisieren.
noch. Okay, jetzt kritisieren wir gar nichts mehr. Jetzt machen wir
Jetzt ist
Feierabend.
hier Ende Gelände.
Kommt ihr erstmal klar mit unseren 2 Folgen? Das ist jetzt euer Problem.
Recherchiert immer die
Wir sind jetzt
Quellen.
raus sozusagen. Gell? Ja, was gibt es noch zu sagen?
Viel Spaß bei der Eröffnung heute Abend von Olympia. Das
Genau,
schauen wir uns
das
an.
kommt jetzt bald. Und ich weiß jetzt, dass ich mit Sicherheit noch eine Talkshow mache dieses Jahr. Habe auch schon einen Gast sicher, einen sehr interessanten, sage ich noch nicht, einen zweiten schon in Arbeit. Kommt also auch nochmal, ich denke mal so im September, Oktober.
Mal
So.
schauen, ob wir uns nochmal treffen im August, noch eine kleine
Würde ich
Vorwahl-Podcast-Folge
gerne machen,
machen.
genau, können wir gerne noch machen.
Aber ansonsten wünschen wir euch einen schönen Sommer. Jetzt musst du zum dritten Mal hier das Intro
Ja.
starten. Das Auto meine ich. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, macht's euch schön. Denkt aber auch ein bisschen nach. Guckt ein bisschen, dass ihr euch informiert, dass ihr eure Quellen kennt und möglichst
Das
seriöse
sind aber jetzt mal
Medien.
Hausaufgaben, dass ich jetzt
Ja, aber
nochmal.
muss ich auch wie Brecht mal kurz den Finger heben.
Okay. Lasst es euch einfach gut gehen, genießt den Sommer und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
Danke fürs
Bye bye.
Zuhören.
Tschüss.